Willkommen, Frau Kunkel-Razum.
Hallo, recht schönen guten Tag.
Wer wie ich lange Mühe hatte mit das und das und Kommasetzung, ist der hier beim Radio goldrichtig?
Wenn es nur um das Sprechen geht, schon, wobei es ja da auch auf Aussprache ankommt. Und auch dafür haben wir natürlich ein Werk, nämlich den Ausspracheduden. Wenn es aber im Sinne von Barrierefreiheit zum Beispiel um die Verschriftlichung dessen geht, was Sie hier sagen, dann kommt es auf korrekte Rechtschreibung an.
Und goldrichtig zusammengeschrieben.
Zusammengeschrieben.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Katrin Kunkel-Razum, war Leiterin der Duden-Redaktion.
Sie fühlen wahrscheinlich schon meine innere Anspannung. Goldrichtig oder goldrichtig?
Nein, in der gesprochenen Sprache sprechen wir das G hinten schon sehr häufig, also wenn das Wort wirklich auf das G endet, schon als CH aus, also goldrichtig. Können Sie hier sagen.
Gottlob. Weil ich es vorhin von den Kommata hatte. Ich habe in der Vorbereitung gefunden den schönen Lernsatz, komm, wir essen, Opa.
Ja, beliebt in Social Media vor allem auch.
Da macht das zweite Komma sehr viel aus.
Ja, da macht es sehr viel aus, denn es ist hier sinnunterscheidend sozusagen, ne? Ob wir sagen, komm, wir essen, Opa und fordern den Opa auf zu kommen oder komm, wir essen Opa, dann hat der Opa schlechte Karten, würde ich sagen.
Rechtschreibung ist ja auch mal fast ein Auftrag und so ein sehr deutsches Wort. Für wen mache ich das eigentlich? Für mich oder den Empfänger?
Das ist eine interessante Frage, denn hier werde ich und werden wir als RedakteurInnen der Duden-Redaktion tatsächlich nicht müde zu betonen, dass wir das besonders auch für die anderen machen. Denn Rechtschreibung ist leseerleichternd oder verständniserleichternd auch, das darf man dabei nicht vergessen. Und ich vergleiche da Rechtschreibregeln ganz gerne mit Verkehrsregeln. Wenn sich alle dran halten, wird es für alle einfacher.
Und weil Sie gerade RedakteurInnen gesagt haben, Sie nehmen die Form auch im Mündlichen, nicht dieses Redakteure und RedakteurInnen?
Das kommt drauf an. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich nehme so ziemlich alle Formen, die möglich sind, aber ab und zu, wenn ich wirklich betonen möchte, dass es ja vielleicht auch RedakteurInnen gibt, die tatsächlich nicht männlich oder nicht weiblich sind, dann nehme ich auch mal diese Form. Aber ich variiere da tatsächlich.
Wann haben Sie denn den letzten Brief mit Hand geschrieben? Dass Sie mit Hand schreiben, sehe ich. Sie haben ein paar Notizen mitgebracht. Sehr schöne Handschrift übrigens.
Dankeschön. Ich schreibe tatsächlich ganz gerne mit Hand. Allerdings normalerweise sowas wie Einkaufszettel oder kleine To-Do-Listen oder so. Der letzte Brief, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Das dürfte schon eine ganze Weile her sein. Aber Karten, die schreibe ich schon öfter noch.
Ich rede da manchmal mit meinen Kindern drüber bei WhatsApp-Nachrichten, wo die sagen, der Inhalt zählt und dass es ankommt. Und ich knibbel da noch ewig hin und setze das Komma und Groß- und Kleinschreibung. Sie müssen es als Chefin auch privat durchstehen, immer korrekt, auch bei WhatsApp-Nachrichten, oder sagen Sie sich feuerfrei?
Nein, das sage ich tatsächlich nicht in diesem Fall. Also ich schreibe auch hoffentlich WhatsApp-Nachrichten fehlerfrei. Also ich lese jedenfalls immer noch mal durch und halte mich da an die Rechtschreibregeln. Aber das eben unter diesem Blickpunkt, den wir gerade schon hatten, es ist einfacher für die Menschen, die die Nachricht erhalten. Was man aber sagen muss, es gibt schon Regeln, spezielle Regeln, sozusagen, die sich in Social Media natürlich herausbilden. Also sowas wie Kleinschreibung oder so. Das weiß ich natürlich, aber ich persönlich bleibe da bei der traditionellen Rechtschreibung.
Und der Thunfisch wird auch ohne H verstanden beim Empfänger.
Ja, aber diese Schreibvariante ist ja jetzt wieder gestrichen worden. Also sie ist jetzt tatsächlich falsch nach den letzten Beschlüssen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Also der Thunfisch hat sein H zurückerhalten.
Weil er tut ja nichts.
Genau.
Bin aber auch zusammen.
Das hat sich nicht durchgesetzt einfach.
Was sich langsam durchsetzt, gestern sehe ich in der FAZ, ist ja jetzt keine Schülerpostille, den fast erwartbaren Satz mittlerweile, kann Merz Kanzler. Mhm. Wird der Satz durchs Wiederholen richtiger?
Nein, er wird nicht richtiger, aber es ist natürlich ein Satz, den wir alle verstehen. Es ist Pressesprache und Pressesprache lebt natürlich auch durch Zuspitzung.
Meine nicht.
Gut.
Aber langsam weiß jeder, was gemeint ist und dann kümmert es ihn fast schon gar nicht mehr. Ja, lange waren Sie Leiterin der Duden-Redaktion bis zum 1. Dezember und ich habe mir Ihren Abschiedsartikel durchgelesen in der Zeit, an Silvester war es, Titel Sprache darf gern fluffig sein, also fluffig,
ja,
in dem Fall mit ja. Ich, von Englisch fluffy, aber wir haben doch schon locker, leicht, luftig, warum denn jetzt auch noch ein Denglisches?
Ja, ich finde dieses Beispiel, ich habe das schon öfter erwähnt, ein sehr schönes Beispiel für gelungene Integration. Und wenn jede Integration so gut klappen würde wie diese, dann wäre, glaube ich, vieles einfacher. Also, Sie haben es gesagt, es ist das englische Fluffy. Es ist in unsere Sprache gekommen, warum auch immer. Also offenbar hatten wir doch das Bedürfnis, neben locker und leicht vielleicht noch ein kleines anderes Adjektiv hier einzuführen. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben es erstmal in der Aussprache angepasst. Wir sagen eben nicht A, sondern wir sprechen das U, also fluffig. Und das ist eben eine ganz starke Leistung, wir haben es praktisch in das deutsche grammatische System integriert. Also wir haben die deutsche Adjektivendung hinten angehängt, das IG, und führen die Wortveränderungen durch, wie im normalen deutschen System. Also ein fluffiges Kleid, eine fluffige Frisur, eine fluffige Torte.
Und wir meint die Millionen, die es einfach verwenden.
Ja, genau.
Nicht
wir meint
bestimmt,
nicht, nein. Also gut, dass wir das klarstellen und darüber sprechen. Das hat nicht der Duden gemacht, sondern wir beobachten ja, was in der Sprache geschieht und was die Sprachgemeinschaft eben macht. Und wir meint hier tatsächlich wir als deutschsprachige Menschen.
Weil Sie gerade vom Einwandern der Worte gesprochen haben. Ein paar sind ja ausgewandert auch. Das populärste, der Kindergarten, auch in Nordamerika. Und da Sie gerade zurückkommen aus Australien, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Sie haben Fensterputzer gegenüber gesehen am Hochhaus. Die heißen dort?
Abseilers. Die Abseilers, tatsächlich. Also so heißt die Firma und sie nennen sich tatsächlich so. Und das Wort steht auch in den englischsprachigen Wörterbüchern. Es kommt eben von Abseilen. Und es sind Fensterputzer und in diesem Fall in Australien auch Insektenbekämpfer, die sich eben tatsächlich eben abseilen. Also oben vom Dach, sehen wir ja in Deutschland auch. Mhm. Und dann die Fenster putzen oder eben ihre Mittel versprühen und verteilen, damit wir nicht so viele Kakerlaken dort in den Wohnungen haben.
Also die Sprache kennt da keine Grenzen, wobei sicher mehr Einwandererworte hier gelandet sind.
Bestimmt.
Aber was einem auffällt in der Beschäftigung und auch natürlich im Privaten, im Persönlichen, da hängen unglaublich viele Gefühle dran. Da kommen Emotionen hoch. Warum verschwinden Worte? Warum wird eine Satzstellung aufgegeben wie kann, Merz, Kanzler? Sie sagen, Sprache ist flexibel, vielfältig, auch Neuschöpfungen können bereichert sein. Aber die emotionale Wucht, die jetzt zurückkommt, die letzten Jahre, die verwundert Sie oder nicht?
Sie verwundert mich tatsächlich etwas, wobei ich es eigentlich hätte wissen müssen, denn wir hatten ja schon mal eine Rechtschreibreform und auch damals, also die Älteren werden sich erinnern, gab es ja eine enorme emotionale Erregungswelle, ob wir diese Schreibung annehmen wollen, ob wir sie nicht annehmen wollen, ob man in die Sprache so eingreifen darf und so weiter und so fort. Aber es waren andere Zeiten und da kamen tatsächlich eben noch die auf Büttenpapier geschriebenen Briefe in die Redaktion. Heute äußert sich das selbstverständlich anders.
Es geht halt um sehr viel. Die Muttersprache, ein Selbstverständnis, aber was auch vielleicht ein bisschen vergessen wird in dem Kulturkampf nahezu, der ja auch tobt. Von beiden Rändern gibt es ja neue Worte. Also auch unabhängig vom Gendern. Auf der anderen Seite Remigration, Biodeutsch, da ich hin und wieder die Welt lese, Lauchbourgeoisie, linkes Tschüss-Milieu, linksgrün versifft. Es hat ein bisschen was auch von Sprachkrieg.
Ja, das kann man sicher so sagen. Die Auseinandersetzung, die in Sprache, über Sprache, durch Sprache, mit Sprache in den letzten Jahren geführt worden sind, sind heftig gewesen. Natürlich mit Neuschöpfungen, da haben Sie jetzt eine ganze Menge genannt. Wir finden natürlich jetzt aus linguistischer, also sprachwissenschaftlicher Perspektive diese Prozesse auch interessant. Zum Beispiel das Wort Remigration, das Sie genannt hatten. Denn das ist ja kein neues Wort. Das stand auch schon im Duden. Es wurde also verwendet, um das Zurückkommen von Menschen im Exil zu benennen. Und es ist jetzt praktisch völlig umgewertet worden, mit einer ganz anderen Bedeutung versehen worden. Das ist linguistisch betrachtet ein interessanter Prozess natürlich.
Bitter und heikel wäre es nur, wenn irgendwann jede sogenannte Blase ihre Sprache spricht.
Ja, es kommt natürlich darauf an, dass wir miteinander reden und das wird schwieriger, wenn jede Blase ihre eigene Sprache hat.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Katrin Kunkel-Razun, Wortmillionärin.
Da lacht sie.
Ja, das ist schön.
Wie viele haben Sie denn?
Also, das kommt jetzt drauf an, worüber wir sprechen.
Alles.
Also, im gedruckten Duden, in der letzten Auflage, haben wir 151.000 Stichwörter.
Noch keine Million.
Das ist noch keine Million. Auf Duden Online haben wir noch mal deutlich mehr. Und dann sprechen wir über das Dudenkorpus. Und jetzt kommen wir hier tatsächlich in den Millionen- und Milliardenbereich. Das Dudenkorpus ist eine digitale Textsammlung, die wir eben auswerten, um unsere Schlussfolgerungen zu ziehen und neue Wörter zum Beispiel zu finden. Und da sind wir jetzt so bei knapp 7 Milliarden laufenden Wortformen. Das sind nicht verschiedene Wörter. Verschiedene Wörter sind es wohl so annähernd um die 20 Millionen.
Also wir kommen da später nochmal hin, dass Sie Zeitungen, Zeitschriften, Romane, Sachbücher, nahezu alles Gedruckte auswerten nach Verwendung. Welche Begriffe verblassen, welche kommen neu hinein, wie werden sie gebeugt. Aber im Großen und Ganzen ist es ein Wortschatz. Ich finde das Wort sehr schön.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Da sind wir uns völlig einig. Genau, es ist ein wirklicher Schatz, ja.
Da sollte man gut drauf Acht geben. Ich habe gesehen, Ihre persönlichen Favoriten in jüngster Zeit, Augenweide.
Na, schon länger, ist ja kein neues Wort.
Ja, ich überlege gerade, ob meine Kinder das noch kennen.
Fragen Sie mal.
Plauderlaune.
Finde ich auch sehr schön.
Und nagelneu. Bartöl und Männerdutt.
Ja, das sind zwei Neuaufnahmen in den Rechtschreibduden aus dem Jahr 2020, also aus der vorletzten Auflage schon. Und ich fand es so schön, weil es so etwas aussagt. Ne? Wenn Sie vor 10 Jahren, 15 Jahren in einen Drogeriemarkt gegangen wären, hätten Sie wahrscheinlich, vermute ich, keine ganzen Regale mit Männerkosmetik gefunden. Jetzt haben wir die und dazu gehört eben das Bartöl und der Männerdutt muss natürlich auch ordentlich gepflegt werden.
Ja, und wie sehr das Ganze ein Spiegel der Zeit ist, dämmert einem spätestens, wenn man zurückschaut, vor 6 Jahren war die Corona der Strahlenkranz der Sonne. Kannten wahrscheinlich auch eh nur die wenigsten.
Außer vielleicht noch die Biersorte Corona, das kann sein.
Aber das hat sich gründlich geändert.
Ja.
Die meisten von uns, die verwenden unterm Jahr um die 14.000 Wörter. Nur kurz zur ganz Klarstellung, ich war drauf und dran zu sagen Worte.
Nein, es gab erst schon mal eine Stelle ganz am Anfang, wo Sie sagten, das sind so und so viele Worte und eigentlich hätte ich da schon korrigierend eingreifen können und sagen können, Wörter wäre hier der korrekte Plural, denn Wörter ist der Plural praktisch, wenn wir über die Zählbarkeit sprechen oder die Zählbarkeit dieses Wortschatzes betrachten. Worte ist natürlich ein korrekter Plural, hat aber eine andere Bedeutung. Also er spricht salbungsvolle Worte zum Beispiel, ne? Worte mit einer bestimmten Bedeutung und so. Da geht es aber nicht darum, wie viele Wörter das sind.
Sondern um den Textinhalt.
Ja.
Also die meisten von uns verwenden so um die 14.000 Wörter. Goethe nutzte einen aktiven Wortschatz, das weiß eine Forschungsgruppe mittlerweile, von um die 93.000. Haben Sie für sich mal?
Nein,
erhoben?
Das habe ich noch nie erhoben. Es ist auch noch niemand auf die Idee gekommen, das mal für mich auszuwerten. Wäre sicher mal interessant.
Aber wer natürlich beim Duden arbeitet, der hat einen anderen Wortschatz, nehme ich an. Es ist in jedem Fall ein Spiegel der Zeit, schreiben Sie, der Duden. Und in die jüngste Ausgabe vom letzten Sommer haben es 3000 neue Wörter geschafft. Ich schaue hier gerade mal rein. Bürohund, Schwiegerfamilie, Regenbogenfahne, Lieblingsmensch, Kochbox. Aber jetzt kommt's: Triggerwarnung, Prompten, nerdig. Haben Sie nicht das Recht zu sagen, ey Leute, jetzt ist aber nur noch Englisch.
Ja, es ist schon eine Mischung tatsächlich aus deutschen Wörtern, besonders aus sogenannten Komposita, das ist ein Fachwort natürlich, also aus zusammengesetzten Substantiven beispielsweise. Da ist ja das Deutsche unglaublich kreativ, ne? Es nimmt eben zwei Wörter, also sowas wie Pflege und Bett, packt es zusammen und dann haben wir eben ein Pflegebett. Ja? Und es gibt natürlich immer Diskussionen über lange Wörter im Deutschen und so weiter und so fort. Das ist die eine Quelle für die Bereicherung des deutschen Wortschatzes. Und die andere Quelle ist eben die Integration von Wörtern aus anderen Sprachen. Und ja, da ist das Englische das Dominante. Das wundert uns aber eigentlich auch nicht, wenn wir genauer hingucken, wie sehr wir ja in unserem Leben aus dem englisch-amerikanischen Kulturraum, Politikraum natürlich auch beeinflusst sind. Und dann kommen auch die Wörter.
Es ist jetzt auch nicht Aufgabe des Duden zu überlegen, was könnte man denn für ein Synonym finden für prompten und nerdig und es in Umlauf bringen. So aktiv läuft es nicht bei Ihnen.
So aktiv läuft es nicht bei uns, aber wir bieten natürlich Synonyme an, zum Beispiel im Synonymwörterbuch, deshalb heißt das ja so. Ja, da kann man nachschlagen, wenn man Alternativen sucht. Auf Duden Online zeigen wir die ja auch in weiten Teilen. Also wenn sich Synonyme dafür finden oder gebildet werden, dann zeigen wir auch, aber wir kreieren sie nicht. Das muss eben ganz klar sein. Bei allem, was wir bisher besprochen haben, ist es so, dass wir uns nichts ausdenken oder aus den Fingern saugen, sondern wir gucken eben anhand dieser großen Textsammlung, die wir haben, was passiert da und dann zeigen wir es.
Vor allem, da gibt's noch einen Rat für Rechtschreibung. Da wird das Ganze ausgehandelt.
Da müsste ich jetzt mit einem klaren Jein antworten, denn der Rat für deutsche Rechtschreibung hat erstmal nichts mit dem Wortschatz als solchen zu tun. Der Rat für deutsche Rechtschreibung beschäftigt sich mit dem Thema Rechtschreibung und tatsächlich auch nur mit dem Thema Rechtschreibung. Und was man hier einmal ganz klar sagen muss, die Rechtschreibung ist eben der einzige Bereich der deutschen Sprache, der tatsächlich staatlich gelenkt und festgelegt wird. Ansonsten gibt es ja keinerlei staatliche Institution, die zum Beispiel über neue Wörter entscheidet oder über bestimmte grammatische Phänomene. Also Merz kann Kanzler oder kann Merz Kanzler. Das geht auch den Rat für deutsche Rechtschreibung gar nichts an. Da geht es um Rechtschreibung.
Also Sie werten eben diese Massen an Texten aus und schauen, was da Stand der Dinge ist, wie es verwendet wird, wer es verwendet, nehmen dann tausende neue Worte auf. 300 sind zuletzt auch wieder rausgefallen, zum Beispiel.
Gestrichen haben wir zum Beispiel das UMTS-Handy, weil es kein Mensch mehr benutzt inzwischen. Das Verb sich vertwittern, das wird auch nicht mehr benutzt. Oder zum Beispiel der Luftschiffherr, den es so auch nicht mehr gibt. Den haben wir auch gestrichen. Aber
der Luftschiffer
der
vom
Luftschiffherr.
Zeppelin?
Ja, ja, genau, genau. Aber was man ganz klar sagen muss,
dann ist er ganz weg.
Ja, genau, das Ohr ist unsere Reaktion hier auch. Wir streichen ganz, ganz ungern. Also eigentlich hängen wir an jedem einzelnen Wort, das schon mal in den Duden aufgenommen wurde.
Und online hat man ja kein Speicherproblem.
Da wird auch nicht gestrichen, aber eben für die Printausgabe. Ne?
Nur sind es wahrscheinlich zwei Welten und zwei Geschwindigkeiten, wenn ich zu meinen Kindern schaue. Auf die Smartphones gibt ja die Klage nochmal 10 Jahre Smartphone und keiner kann mehr einen geraden Satz schreiben. Sie nicken und dann vergeht das Lächeln ein klein wenig.
Ja, es ist ein leicht gequältes Lächeln, das man jetzt hier sieht, ja.
Weil das muss man vielleicht schon einschieben. Letzte Erhebung, 3/4 der Viertklässler sind orthografisch verloren. War die Bezeichnung.
Dass es gravierende Probleme gibt, was die Beherrschung der Rechtschreibung angeht, da sind wir uns sicher einig. Und dass es hier Anstrengungen braucht, dass tatsächlich in den Schulen und eben angefangen wirklich in den Grundschulen Rechtschreibung wieder viel sicherer vermittelt wird, also so, dass die Schülerinnen und Schüler sie wieder sicherer beherrschen. Ja, da sind wir uns vermutlich einig, wenn ich sie so anschaue.
Ja, wobei die ersten ja schon langsam rüberschwenken und sagen, auch das wird die KI für mich bestens erledigen. Und wenn ich ehrlich sein soll, wir haben neulich mal unter Kollegen gesprochen, es gibt hier und da tatsächlich auch Texte, die jetzt besser geworden sind von manchen Leuten.
Die KI ist erstaunlich rechtschreibsicher, das muss man sagen, auf jeden Fall. Aber ich hatte es gerade erzählt, als ich hier ins Studio kam. Ich saß gerade unten und guckte ein bisschen Fernsehen. Und da gibt es dann in der Verwandlung von gesprochener Sprache in geschriebener Sprache wegen der Barrierefreiheit und so doch auch eine erstaunliche Menge von Fehlern. Aber selbstverständlich wird die KI mit mit ihren Programmen, mit ihren Möglichkeiten hier dazu beitragen, dass Texte rechtschreiblich besser geschrieben und auch besser korrigiert werden können. Wir bauen sie übrigens selbst in unsere Korrekturlösung ein.
Kann aber eben auch dazu führen, dass manche sagen, ich schaff mir die Regeln gar nicht mehr drauf.
Das kann sein, aber ich vergleiche das ganz gerne mit Mathematik. Ne? Wir lehren ja trotzdem, obwohl wir seit Jahrzehnten Taschenrechner haben, Computer haben etc., vermitteln wir das kleine Einmaleins, das große Einmaleins. Und ich glaube, jeder sollte absehen können und einschätzen können, ob das, was das Programm liefert, denn annähernd korrekt sein kann oder korrekt sein kann. Und ein bisschen ähnlich ist der Fall hier ja auch.
Wir werden es noch erleben. Bei der Rassanz und Wucht, wie das Ganze abläuft. Und lauschen jetzt erstmal einem 41-Jährigen. Paul Schreier heißt er bürgerlich. Er nennt sich aber Paut. Und wenn Sie genau hinhören, solch leiser Größenwahn mit Schmäh, das kann nur aus Wien kommen.
Ich hätte gemerkt, du sprichst nicht viel. Tausend Worte, es ist nicht dein Stil. Einsam fühlst oder fühlst du dich irgendwann doch einmal mit mir unterhalten willst? Ich finde eine neue Sprache für dich, koch mir eine neue Grammatik für dich, schreib ein Buch voll neuer Vokabeln für dich. Wenn du nur mit mir sprichst, mehr erwarte ich nicht. Wenn du mich auf einer Party triffst, ich bin dieser Typ, der diese komische Sprache spricht, die nur du und ich verstehen, aber eine andere nicht.
Bayern 2, 1:1, der Talk, heute sage ich mal das Gespräch, denn bei mir ist Katrin Kunkel-Razum, ehemals Leiterin der Duden-Redaktion, und eben ging es um die Sprache der Liebe. Die zwei innig verstehen und die anderen draußen lässt. Ein Partner, der krumm sprechen oder schreiben würde, wäre für Sie kaum denkbar.
Ich glaube, das wäre wirklich sehr schwierig. Zum Glück ist mein Mann sehr sprachgewandt und sehr rechtschreibsicher. Insofern hat sich die Frage nicht gestellt.
Und dennoch haben Sie schon mal Texte von ihm korrigiert?
Inzwischen publiziert er sehr viel auf Englisch, er ist Wissenschaftler, da stellt sich die Frage nicht, da ist er besser unterwegs, als ich es bin. Aber es gibt Zeiten, wo wir gegenseitig etwas lesen, ja klar.
Er ist Professor im weiten Feld der Medizin. Geboren sind Sie im Oktober 1959 in Potsdam, also ein Kind, eine Jugendliche der DDR. Woran merken Sie es bis heute?
Ich denke, da gibt es ganz viele Prägungen und ich bin nicht nur in Potsdam geboren, sondern ich bin in Potsdam-Babelsberg geboren. Darauf lege ich durchaus Wert, denn das bringt die Filmprägung tatsächlich mit sich. Das hat jetzt erstmal nichts mit DDR, sondern mit diesem geografischen Ort natürlich zu tun und seiner Filmhistorie. Mein Vater war Kameramann auch. Ja, das ist natürlich etwas, was bleibt, aber ich habe meine ganze Schullaufbahn, meine Universitätslaufbahn, die Promotionszeit und die Anfangszeit meiner Berufslaufbahn in der DDR verbracht und da bleibt natürlich vieles.
Also die Lieder sind noch da, der ja. Pioniergruß.
Also ich weiß zumindest noch, wie er geht. Klar.
Und sagen Sie Salat?
Ich sage Salat.
Okay.
Und ich sage, ich gehe in den Konsum und nicht in den Konsum.
Und gibt es noch Broiler?
In Warnemünde im Hotel Neptun in der Broilerbar, da ja. Wink, aber bei mir zu Hause nicht, nein.
Winkelemente, Tanzzentrum, Robotron. Im Grunde in dem Fall ganz rührend, oder? Man sagt, nein, das Englische kommt nicht in Frage. Und dann weiß auch der Letzte, was gemeint ist. Tanzzentrum, Robotron.
Ja, Robotron ist ja ein Firmenname, den man auch heute noch liest durchaus an Inschriften, zum Beispiel in Häusern oder so. Das hat sich natürlich eingeprägt. Das war ja ein sehr wichtiger Betrieb für die DDR auch. Also von daher historisch betrachtet auf jeden Fall. Ja, Tanzzentrum, also ehrlich gesagt bin ich auch in die Disco gegangen. Ich glaube, ich habe nie gesagt, dass ich in ein Tanzzentrum gehe. Ja.
Aber vor allem sind Sie anscheinend als Kind schon in die Bücherei gegangen. Sie waren eine Leseratte. Was denn so?
die DDR hatte ja eine sehr, sehr reiche Kinderliteratur tatsächlich auch. Und klar, jetzt nenne ich Alfons Zitterbacke, den man vielleicht auch hier kennt, der ja auch gerade in den letzten Jahren nochmal neu verfilmt wurde. Ganz klassisch, es gab viel sowjetische Kinderliteratur natürlich auch und aus den anderen sozialistischen Ländern, also russische Volksmärchen aus anderen Sowjetrepubliken und so weiter und so fort. Es war ziemlich viel, ich war wirklich eine Leseratte tatsächlich und ich erinnere mich gut daran, dass ich einmal in den Ferien morgens Bücher geholt habe und sie nachmittags wieder zurückbringen wollte und neue holen wollte und die Bibliothekarin sagte, das ginge jetzt nicht, ich solle am nächsten Tag zurückkommen, sie könne das nicht verbuchen, wenn ich die am gleichen Tag wieder zurückgeben würde.
Ja, daheim, Sie haben es gestreift, der Vater Kameramann bei der DEFA, Dokumentarfilm, die Mutter Zahnarzt, Helferin. Dann gibt es noch einen jüngeren Bruder.
Genau, 4 Jahre jünger als ich. Mhm. Lebt übrigens in Bayern, in Nürnberg. Also Hallo. In Franken natürlich, aber.
Es ist irgendwie doch auch Bayern.
Richtig.
Sag ich als Unterfranke. Aber Betonung auch auf irgendwie. Ab der 3. Klasse Russisch. Ist es eine schöne Sprache?
Ja, ich habe Russisch sehr gern gemocht, mag es als Sprache, auch wenn ich nicht mehr firm darin bin. Das war eine Schule, wie es sie in der DDR häufiger gab, also eine Spezialschule mit erweitertem Russischunterricht. Das heißt, wir fingen eben ab der 3. Klasse mit Russisch an. Normalerweise fing man mit der 5. Klasse oder in der 5. Klasse mit dem Russischunterricht an.
Und da gibt es noch Erinnerungen an Ihr erstes Diktat? Das hieß?
Ja, das war aber tatsächlich in der sogenannten polytechnischen Oberschule, also 1., 2. Klasse, 1. Klasse das Diktat und das hieß tatsächlich, Susi sei leise. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären.
Susi, Komma.
Ja, genau.
Sei leise. Sauber schreiben und recht schreiben, spielte das eine große Rolle in der DDR?
Ja. Absolut, also Handschrift wurde geübt tatsächlich, ne? Und Rechtschreibung, Diktate, das hatte einen sehr hohen Stellenwert im Deutschunterricht, neben den anderen Sachen wie nachher Literaturunterricht, Ausdruck und so weiter, Grammatikunterricht natürlich. Aber Rechtschreibung hatte tatsächlich einen sehr hohen Stellenwert und ja, ich habe tatsächlich gerne Diktate geschrieben.
Und von dieser Form preußischer Disziplin profitieren Sie in gewisser Weise bis heute?
In gewisser Weise profitiere ich davon sicher, weil vieles sitzt sozusagen oder man hat ein Bewusstsein dafür entwickelt, wo Stolperstellen sein könnten. Das wirkliche Phänomen ist in dieser Hinsicht zum Beispiel meine Mutter für mich gewesen, die im letzten Jahr verstorben ist, die mit 15, also Jahrgang 31, ja, die nachher mit 15 die Schule verlassen musste. Und Beruf gelernt hat und dann eben gearbeitet hat, die absolut rechtschreibsicher gewesen ist. Das fand ich immer phänomenal. Also sie hat nicht den Umstieg auf die neue Rechtschreibung vollständig mitgemacht, musste sie als Privatperson ja auch nicht, aber sie war in ihrem jeweiligen System rechtschreibsicher.
Weil allen dran gelegen war, dem Staat und am Ende dann der Schülerin auch. Sie haben Germanistik studiert, absehbar, Geschichte war auch dabei, in Leipzig, später eine Doktorarbeit in Linguistik, Wochen nach dem 30. Geburtstag, der Mauerfall. Wie haben Sie das erlebt und was war so ein unmittelbarer Gedanke in diesen Tagen?
Naja, ich bin ja in Babelsberg groß geworden, grenzt ja an West-Berlin, damals West-Berlin für uns, das heißt, die Mauer ist immer präsent gewesen, also wir haben sie einfach gesehen. Und wir haben den Westberliner Fernsehturm gesehen, tatsächlich. Ja, also insofern, das hat das tägliche Leben beeinflusst. Es gab Grenzgebiete, Teile der Filmhochschule in Babelsberg zum Beispiel lagen in diesem Grenzgebiet. Da konnte man nicht einfach hingehen, da brauchte es Passierscheine und. Und das hat sich ja in Windeseile natürlich alles verändert. Meine berufliche Situation hat sich auch verändert. Ich war damals Redakteurin, stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift für Germanistik, also einer Fachzeitschrift, angestellt an der Humboldt-Universität in Berlin.
Da muss ich jetzt schon dazwischen fragen, auf so einer herausgehobenen Position wird man nicht in irgendeiner Form doch politisch durchleuchtet?
Ja, wird man. Das war ja ein Prozess, der an allen Universitäten eben auch stattgefunden hat natürlich. Und
dass Sie auf den Posten gelangen konnten, setzte auch eine bestimmte Grundhaltung damals zumindest voraus, oder?
Ja, so kann man das sicher beschreiben.
Ich habe es schon sehr diplomatisch versucht.
Sehr diplomatisch, genau.
Aber dann brach doch für Sie sehr wohl was zusammen an diesem 9. November.
Es brach etwas zusammen, selbstverständlich, aber es ging ja auch eine Tür für etwas Neues auf. Gut, am 9. November konnte ich nicht absehen, dass ich mich im März 91 nachher für 3,5 Jahre, um genau zu sein, in Spanien wiederfinden würde.
Aber die Form des Zusammenlebens, der Sozialismus, dem konnten Sie sehr wohl was abgewinnen. Und dann muss es Wochen gegeben haben, wo Sie es vielleicht auch mit Bitterkeit oder als Niederlage empfunden haben.
Das ist tatsächlich so gewesen. Also ich denke, man konnte und ich konnte es auch sehr klar absehen, dass bestimmte Dinge, die mir wichtig gewesen sind, also wie ein sehr enges Miteinander der Menschen, die Zuverlässigkeit im Umgang miteinander und so weiter, dass da sicher auch Dinge verloren gehen würden und dass natürlich durch die Entwicklungen, die kommen würden, eine ganze Reihe von Problemen auch auftreten würden. Ja.
An der Stelle muss man natürlich sagen, es gingen dann auch Gefängnistüren auf und Tausende kamen raus, die die Dinge ganz anders sehen.
Selbstverständlich, selbstverständlich.
Wir sind in den 90er Jahren angelangt. Sie haben einen Umweg gemacht über Madrid, konnten erstmal gar kein Spanisch. Auch ein ziemlicher Kraftakt.
Ja.
Und wenn ich jetzt zurückrechne, wenn der Sohn in den nächsten Wochen 30 wird, da muss ja irgendwo ein Mann aufgetaucht sein.
Da ist tatsächlich ein Mann aufgetaucht. Und auch das hängt tatsächlich dann irgendwie mit der Wende zusammen, dass ich dem Mann über den Weg gelaufen bin. Denn der Mann ist ein westdeutscher Mann. Und hätte es den Fall der Mauer nicht gegeben, dann wären wir uns vermutlich nicht begegnet und dann gäbe es auch den 30. Geburtstag unseres Sohnes nicht. Das ist richtig.
Haben sich zwei ein Herz gefasst,
genau.
Wenn man das so sagen
genau,
kann.
Genau, genau.
Wir reisen aber nochmal zurück in Ihre Kinderzeit, hinter die Mauer allerdings. Aber ich denke, da kamen die Töne manchmal auch durch. Es ist eine Band aus Ihrer Grundschulzeit, deren Hits hießen California Dreaming, Monday, Monday, Dream a Little Dream of Me. Sie nicken, aber wie die Band heißt? Nee, The Mamas and the Papas.
Papas, richtig, ja.
Words of Love. Bayern 2, 1:1 der Talk und mir gegenüber die langjährige Leiterin der Duden-Redaktion, Katrin Kunkel-Razum. Ja, jetzt kommen wir zum Aufreger-Kapitel. Gendern. Aber ich fange jetzt mal so an. Letzte Erhebung, knapp 80% der Deutschen gendern selten oder nie, Frauen noch seltener als Männer und in keiner Partei macht's eine Mehrheit der Anhänger. So könnten eigentlich fast alle gelassen bleiben, oder?
Ja, ich steche da natürlich trotzdem gleich mal in dieses Ergebnis etwas rein, weil mich an erster Stelle das immer interessiert, was da eigentlich gefragt wurde und was die Einzelnen, die drauf geantwortet haben, eigentlich unter Gendern verstehen. Denn selbstverständlich gendern ganz, ganz viele. Es ist ihnen nur nicht bewusst. Also sie gendern sehr vermutlich jeden Tag, indem sie sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Form des Genderns. Was aber abgefragt wird, sind ja ganz andere Dinge. Da geht es eben tatsächlich um so etwas, ob ich sage, die MitarbeiterInnen und dann eben wirklich das Sternchen oder den Doppelpunkt sozusagen durch diese Pause.
Die Mitsprecher, Wählenden.
Die Wählenden und so weiter und so fort.
Die Studierenden. Ja,
also wie gesagt, bei all den Ergebnissen einmal genauer klar machen, worüber wir eigentlich sprechen. Das finde ich erstmal wichtig als Ausgangspunkt für diese Diskussion.
Ganz am Ende dieser Skala ist natürlich der Doppelpunkt, der Abstand, das Sternchen. Aber bleiben wir erstmal bei Wählerinnen und Wähler. Da sind, glaube ich, fast alle dabei.
Glaube ich auch.
Und doch fällt relativ schnell beim Gendern, also die Studierenden, die Wählenden, das Wort Umerziehung. Aber ja, bestimmen kann es ja keiner.
Genau, bestimmen kann es keiner. Und damit kommen wir jetzt eigentlich wieder doch nochmal zurück zum Rat für deutsche Rechtschreibung. Denn es gibt nur einen einzigen Bereich im Deutschen für das Deutsche, der wirklich staatlich gelenkt ist. Das ist die Rechtschreibung. Alles andere sind Sprachnormen, die sich im Prinzip als Gebrauchsnormen herauskristallisieren und sich auch verändern im Laufe der Zeit. Sprache, ganz, ganz wichtig zu betonen, ist nichts Statisches. Und das sehen wir hier natürlich ganz schön. Aber es gibt keine staatliche Verordnung, kein Gesetz, das sagt, es muss so oder so sein. Es gibt Leitfäden an Universitäten, in Firmen und so. Ist aber was anderes als eine staatliche Umerziehung, von der hier sehr oft die Rede ist.
Das wird man ja alles sehr wohl sagen können.
Genau.
Und jeder,
genau,
wie er mag. Ich hatte hier mal eine junge Kabarettistin, Theresa Reichel, in Bayern bekannt. Die war auch irgendwann abgenervt von den ganzen Kommentaren in den Foren und den Reaktionen. Und die sagte so, Leute, ich gehöre zum Zehntel, das immer gendert. Und auch in der Maximalform. Mhm. Ihr macht's halt nicht. Jetzt
genau.
Regt euch wieder ab.
Ja, finde ich sehr nachvollziehbar tatsächlich.
Wobei jetzt sie schon dafür, ja, sind. Sie persönlich sind dafür und sagen, es hat sehr wohl seine Berechtigung und es hat auch was mit Moral und Korrektsein dem anderen gegenüber zu tun.
Ja, das stimmt. Das ist zum Teil natürlich hier auch meine Privatmeinung. Also das geht hier nicht darum, was wir als Duden hier oder dass wir als Duden hier irgendetwas vorschreiben würden. Aber für uns sah die Entwicklung, für uns als Duden-Redaktion meine ich jetzt tatsächlich, in den letzten Jahren so aus, dass wir, also betrachten wir die letzten 10 Jahre, mit einer großen Anzahl von Fragen konfrontiert worden sind, von Zuschriften von Menschen, Einrichtungen, Firmen, Institutionen, die gendern wollten und von uns eben Rat haben wollten, wie das am besten zu machen wäre. Denn wir haben es ja schon angedeutet, es gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Und das konnten wir irgendwann tatsächlich nicht mehr individuell beantworten. Also die Zeit, die Möglichkeiten hatten wir gar nicht. Und daraufhin sind eine ganze Reihe von Ratgebern entstanden, die wir unter Duden veröffentlicht haben, aber immer mit der Maßgabe, es sind Ratgeber für Menschen, die es tun wollen. Und darauf lege ich wirklich Wert.
Es landet halt in der öffentlichen Dauererregung und kann dann immer so oder so verstanden werden, ja, wenn ich mir die Buchtitel hier anschaue. Eine Frage der Moral, warum wir politisch korrekte Sprache brauchen.
Mhm. Anatol Stefanovic.
Kommt aus der Duden-Redaktion oder Genderleicht. Und zack, habe ich dann in den Kommentaren drunter Neues aus dem Zentralverlag der Religion of Wokeness.
Ja, wie gesagt, also es ist unsere Reaktion darauf, was wir beobachtet haben, was an uns herangetragen wurde. Und es ist keinerlei Verpflichtung daraus entstanden, dass sich danach jemand richten muss. Aber für die Menschen, die hier gerne ihren Sprachgebrauch anders gestalten möchten, denen möchten wir eben auch Orientierung geben.
Wobei sie sehr klar sind beim generischen Maskulinum.
Ja, das stimmt.
Das haben wir jetzt auch bis vor 10 Jahren bestimmt gemacht, dass bei Liebe Hörer die andere Hälfte der Menschheit immer mit gemeint war. Aber damit ist bei Ihnen Schluss. Oder?
Damit ist bei uns tatsächlich ja in gewisser Weise Schluss. Und der Lehrer ist jetzt eben eine männliche Person, die eine Ausbildung und so weiter und so weiter. Und die Lehrerin ist eine weibliche Person, die eine Ausbildung und so weiter und so weiter absolviert hat.
Vordergründig wird es natürlich erstmal ein bisschen länger, scheinbar komplizierter. Ich denke gerade bei Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt, Ihre Ärztin, wahrscheinlich andersrum sogar eher, und in Ihrer Apotheke.
Zum Beispiel. Da empfehle ich jetzt wirklich das Buch Genderleicht von Frau Olderdissen, das nämlich tatsächlich hier sehr locker mit diesen Dingen umgeht und einfach dazu auffordert und dazu anregt, tatsächlich ein bisschen kreativ zu werden und nach anderen Möglichkeiten
Fragen
zu suchen.
Fragen Sie in Ihrer Arztpraxis
oder in Ihrer Apotheke.
Das
ist nicht kompliziert und schon habe ich sämtliche Klippen hier umschifft und manchmal reicht es ja in einer Arztpraxis auch sowieso, dass ich gar nicht den Arzt fragen muss, sondern eine Mitarbeiterin oder einen anderen Mitarbeiter. Ja.
Wahrscheinlich heißt es in ein paar Jahren, ohnehin fragen Sie Ihre KI.
Genau.
Ich fand es auch amüsant, weil ein genervter Berliner Professor wohl auch jüngst gesagt hat, na gut, jetzt machen wir mal für ein paar Jahre nur die weibliche Form. Ärztinnen, Ingenieurinnen, Verkäuferinnen und alle Männer sind mit gemeint.
Ja, hat ja auch für einige Aufregung gesorgt. Die Promotionsordnung der Universität Leipzig ist im generischen Femininum verfasst worden. Ich weiß nicht, ob die Fassung noch gültig ist, da bin ich jetzt nicht unterwegs.
Da sollen dann alle Doktoranden mitgemeint sein.
Genau, dann sind die Männer in diesem Falle mal mitgemeint.
Okay. Die Mann-Frau-Geschichte ist die eine und auch, glaube ich, am leichtesten nachvollziehbare. Da ich selber drei Töchter habe, kann ich dem natürlich auch was abgewinnen. Wo es natürlich hakt und der große Krieg dann beginnt, das sind die Sterne, die Abstände, die Doppelpunkte für sogenannte dritte Geschlecht. Da wäre doch schon ganz viel geholfen, wenn respektiert wird, dass es diese Ausprägung gibt, dass diese Menschen unter uns sind und sich so empfinden. Dann müsste ich ja vielleicht auch gar nicht mehr wegen 0,1%, weil darüber reden wir, eine von 1000, die gesamte Sprache umtexten, oder?
Also ich muss ja auch überhaupt nicht die gesamte Sprache umtexten, darum geht es nicht. Aber ich finde ganz interessant, Sie haben den Buchtitel selbst genannt, Eine Frage der Moral von Anatol Stefanowitsch, schon ein älterer Titel, ich glaube aus dem Jahr 2018. Und Anatol Stefanowitsch thematisiert hier die sogenannte goldene Regel der Rhetorik und die geht in etwa so, tue anderen sprachlich nicht das an, was dir selber auch nicht angetan werden soll. Das hat mir damals, als wir dieses Buch mit ihm zusammen herausgebracht haben, sehr zu denken gegeben, weil ich dachte, ja, auch hier geht es um Respekt und Anerkennung für Menschen, die eben, und hier erstmal die sprachliche Sichtbarmachung, dass es sie überhaupt gibt, wenn sie das möchten, das ist ja nochmal eine andere Frage auch, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern eben auch Menschen, die sich anders betrachten. Dass das nicht immer und überall stattfinden muss, ist völlig klar, dass man da ein bisschen experimentieren kann, dass es manchmal auch gar nicht nötig ist, ist auch alles völlig klar.
Und Leseverständnis sollte es nicht behindern.
Nein, Leseverständnis sollte auf gar keinen Fall behindert werden, das ist ganz klar. Aber auch da gibt es natürlich inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sagen, das ist auch nicht so. Also wenn man einmal verstanden hat, wofür das Sternchen oder der Doppelpunkt stehen, nämlich für sowas wie alle, dann behindert es das Leseverständnis auch nicht mehr.
Und wenn bei Stern und Doppelpunkt 96% nicht mitmachen, dann ist es halt auch so.
Dann ist es auch so. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, was wir auch immer betonen und auch in unseren Ratgebern betonen, man muss immer die Zielgruppe des Textes vor Augen haben. Ja, das ist das Entscheidende. Das nützt ja gar nichts, einen Text zu schreiben und ihn mit Sternchen, Doppelpunkten oder sonst was zu befrachten.
Am besten noch rückwärts
überhaupt nicht,
Dostojewski.
Zum Beispiel, wenn die Zielgruppe, an die sich der Text richtet, damit nichts anfangen kann. Das bringt ja gar nichts, das ist völlig klar. Also Zielgruppe im Auge behalten, ein bisschen kreativ sein und dann sorgen wir hier vielleicht auch für etwas mehr sprachliche Vielfalt.
Und ganz oben drüber ist die Freiheit des Wortes.
So ist es.
Hier singt Jane Birkin ein Chanson oder einen Chanson. Da sind wir beide mal unsicher, aber ein schönes Lied ist es in jedem Fall von ihrem einstigen Lebensgefährten Serge Gainsbourg.
L-A-E dans l'A. T-T-A. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E dans l'A, T-T-A. Laetitia, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. L-A-E dans l'A, T-T-A.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Katrin Kunkel-Razun. Schockverliebt in Sydney.
Das ist aber eine sehr ferne Fernbeziehung.
Das stimmt. Sehr viel weiter geht schon kaum.
Auckland vielleicht noch. Warum hat Sydney sie so umgehauen?
Also die Geschichte geht so, unser Sohn hat ein sogenanntes, schon wieder ein Anglizismus, ne, Gap-Jahr eingelegt nach dem Abitur, also überbrückt ein zwischen einem Lückenjahr, ging nach Neuseeland und mein Mann und ich beschlossen, ihn dort zu besuchen. Und auf dem Rückweg haben wir 3 Tage Aufenthalt in Sydney eingelegt. Und ich werde es nie vergessen, wir landeten abends, spätabends in der Nacht und am nächsten Morgen gingen wir durch den Botanischen Garten und als sich das Dach der Oper langsam vor mir aufbaute, war es um mich geschehen tatsächlich. Das war wirklich dieses Schockverliebt. Und der erste Satz, den ich zu meinem Mann wohl gesagt habe, war, hier müssen wir nochmal ausführlicher herkommen oder länger herkommen. Und das hat dann zum Glück geklappt. Und inzwischen war ich jetzt das 3. Mal für mehrere Wochen dort. Und es ist eine fantastische Stadt.
Ja, es hat alles. Weitläufigkeit, die Blue Mountains, das Hinterland, den Hafen, die Oper.
Die Fähren, auf denen man so wunderbar fahren kann.
Hat im Januar, Februar aber auch 40 Grad.
Kann es haben, durchaus. Diesmal war es zum Glück nicht ganz so heiß, ja.
Und wo wir schon beim Klima sind, das war jetzt eine gemeine Brücke. Großer Wermutstropfen. Mhm. 24 Stunden Flugzeit, 13 Tonnen CO2 pro Sitz.
Das ist richtig. Ich fahre ansonsten kaum Auto, nur bei uns aus dem Dorf, auf dem Dorf. Ich
aber
fahre
die lassen
fast
sich
nur
nicht
Bahn.
Mehr reinholen.
Nein, es ist schwer, aber ich bemühe mich ansonsten, wie gesagt, Fernfahrten mit dem Auto gibt es zum Beispiel überhaupt nicht, alles mit der Bahn und so weiter.
Besser gleich auswandern.
Auswandern finde ich schwierig.
Aber jetzt waren Sie 10 Wochen dort.
Ja.
Der Mann ist Professor an der Uni Bielefeld.
Ja.
Gesundheitswesen.
Wissenschaften.
Ja.
Mhm. Genau, also er ist tatsächlich im Bereich Epidemiologie und International Public Health unterwegs. Er beschäftigt sich sehr viel mit nicht ansteckenden Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen beispielsweise und so weiter. Aber er beschäftigt sich auch mit dem Thema, das war auch mal Anlass für eine Sydney-Reise, Gesundheitsversorgung für Geflüchtete zum Beispiel und hat das verglichen, wie das in Deutschland und in Australien funktioniert.
Flüchtling geht schon noch, oder?
Flüchtling geht schon noch, aber ich bevorzuge hier tatsächlich Geflüchtete. Ja.
Weil das Flüchtling so wie das Zwergler
das
im Fränkischen wird.
Ne? Ja, genau.
Aber es ist immer noch die Flüchtlingskonvention.
Ja, absolut. Das ist der offizielle Name dafür noch. Ja.
Mhm. Und der Mann ist 3/4 Jahr jünger, glaube ich. Gell?
Das ist richtig.
Ja, aber wenn er Professor ist und seinen Job gern macht und Sie im Sommer ganz und gar raus sind aus dem Arbeitsleben, oder hört er auch auf im Sommer dann?
Nein, also er ist ja eigentlich in Bielefeld. Er war jetzt eben 5 Monate in Sydney. Aber wir führen seit 2004 quasi eine Fernbeziehung, wenn auch nicht über diese Entfernung. Denn er ist seit 2004 Professor in Bielefeld. Ich war mit unserem Sohn in Mannheim-Heidelberg. Dann sind wir 2013 mit dem Verlag nach Berlin gezogen. Aber mein Mann arbeitet eben, wie gesagt, seit 2004 in Bielefeld. Das heißt, unter der Woche sind wir sowieso meistens getrennt.
Wow, das
fasst
das ganze Eheleben.
Schon sehr lange, ja.
Das erklärt auch die Silberhochzeit.
Vielleicht.
Aber jetzt haben Sie ja dann ab Sommer alle Zeit der Welt. Wie läuft es denn dann?
Also mein Mann arbeitet ja noch etwas länger als ich, denn Sie nannten es oder sagten es, er ist ein 3/4 Jahr jünger als ich. Also es sind 2 Jahre dann schon noch, die er länger arbeiten wird als ich, ja.
Wird dann zusammengezogen, frage ich mal sehr direkt.
Ja, wir haben auch tatsächlich einen gemeinsamen Wohnsitz im Brandenburgischen. Und da werden wir sicher dann auch zusammen wohnen.
Ja, den Schlenker müssen wir vielleicht doch noch machen, wenn Brandenburg gerade fällt. Ich habe vorhin noch mal auf die Karte geschaut mit den Wahlergebnissen.
Ja.
Also Ihr Geburtsort Potsdam-Babelsberg ist so, glaube ich, die letzte nicht blaue Insel.
Ja, sie ist rot. Olaf Scholz hat das Direktmandat gewonnen.
Und außenrum erkennt man die Umrisse der alten DDR an der Farbe.
Ja, es ist alles blau, mit der Ausnahme Erfurt und mit der Ausnahme Leipzig. Ne? Ansonsten
geschlossen.
Ja, ist geschlossen blau. Das ist tatsächlich so. Und ich habe heute früh auch noch mal so drüber nachgedacht, weil sonst kommt immer so eine Frage, was haben Sie denn als letztes gelesen oder welchen Film haben Sie als letztes gesehen? Und mir fiel noch mal ein, es war nicht das letzte Buch, das ich jetzt gelesen habe, aber vor einiger Zeit Juli C. und Simon Urban Zwischenwelten, also eben nicht die Zwischenwelten, sondern Zwischenwelten eben auch. Und in diesem Buch fand ich es so interessant, dass ich selber diesen Spagat so ein bisschen kenne. Auf der einen Seite wohne ich eben unter der Woche in Berlin, das Büro ist in Berlin, mein Sohn wohnt in Potsdam, meine Eltern lebten in Potsdam, also sehr großstädtisch geprägt. Und seit 2019 haben wir aber ein Haus in einem kleinen Dorf, 50 Kilometer südwestlich von Berlin, also so Kloster Korin, wem das was sagt, dort in der Gegend. Und das ist natürlich ein komplett anderes Dasein. Und Julie C. und ihr Kollege beschreiben eben beide Welten, in denen ich zumindest auch ein bisschen drin stecke.
Und von den Farben her wächst da im Moment gerade nichts zusammen.
Ne? Nein, das wächst nicht wirklich zusammen.
Wir werden es hier nicht erörtern können, wie das ist in weiteren 10 Jahren. Aber was viel naheliegender ist, Sie vielleicht auch persönlich freut und mehr beschäftigt, Sie werden in den nächsten Wochen Oma oder Großmutter?
Also das weiß ich tatsächlich noch nicht so ganz genau, was ich da bevorzuge, aber ich glaube, ich bevorzuge Oma tatsächlich.
Im Ernst?
Ja, ich glaube schon.
Ich kenne es häufig andersrum.
Ja, kann sein, weil Oma vielleicht, Sie sehen jetzt hier meine Anführungszeichen nicht, die ich hier in die Luft
ist immer schwierig
stecke, im Radio. Im Radio ist das schwierig, genau. Älter klingt, aber ich finde es ein unglaublich liebevolles Wort und Großmutter finde ich etwas distanzierter. Und insofern werde ich auch gerne Oma.
Einer Enkelin oder eines Enkels?
Eines Enkels. So viel steht fest. Namen kenne ich noch nicht, Namensvorstellung.
Das wissen die Eltern manchmal am Tag der Geburt noch nicht.
Ja.
Der Enkel wird auf jeden Fall eine Oma kriegen, die ihn in allen sprachlichen Belangen helfen kann. Ich bedanke mich vielmals für den Besuch.
Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Einladung.
Mir auch. Das Gespräch mit Katrin Kunkel-Razum finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Podcast Skip Intro. Tja. Englisch, ne? Übersetzt den Vorspann überspringen. Darin geht's um neue, gute, spannende Serien aus Deutschland und der ganzen Welt.